Edith ist fasziniert von der unsichtbaren Welt. Sie gibt Tipps als Esoterikerin, nimmt Besetzungen wahr, ist von Dämonen umgeben und besucht einen Jesusheiler. Ihre Artikel in der Zeitung als Stadtschamanin sollen Menschen Hilfestellung geben. Doch die Mächte, auf die sie sich einlässt, sind nicht so harmlos, wie sie am Anfang vermutet. Und ein Kampf zwischen Gut und Böse beginnt. Ein herzliches Willkommen auch an unsere Zuschauer bei Menschen im Fokus, einer Sendung, bei der wir interessante Lebensgeschichten aufdecken mit interessanten Gästen. Und da begrüße ich jetzt Edith bei uns im Studio. Schön, dass du bei uns bist.
Ja, danke Petra für die Einladung.
Und man hört, du kommst aus Österreich.
Ja, aus Wien.
Mhm. Aus dem schönen Wien. Ja, Edith, du warst 8 Jahre in einer Klosterschule und dann irgendwann warst du Stadtschamanin. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Was ist da passiert auf deinem Lebensweg?
Naja, man fängt ja im Kleinen an und mich haben schon als kleines Kind haben mich Horoskope interessiert und auch Ägypten hat mich immer wieder fasziniert. Und irgendwann hat mir halt die Mama dann Horoskope zugetragen und ja, und da hat dieser Weg halt schon im Prinzip ganz, ganz klein begonnen.
Ja, das waren dann diese zarten Anfänge, wo man sich noch nichts dabei denkt, wo alles so harmlos ausschaut. Mhm. Aber ja, der Weg ging ja weiter. Aber so richtig heftig, die Wende war bei dir erst durch ein Buch gekommen. Mhm. Was war das für ein Buch?
Das waren die Prophezeiungen der Celestine, die ich einmal zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Und auch nicht gleich gelesen habe. Ich mir gedacht habe, was ist das für ein eigenartiges Buch? Und ein Jahr später habe ich es einmal hergenommen. Dann habe ich es gelesen. Oder nein, bis Seite 167 bin ich nur gekommen. Dann habe ich es wieder weggelegt. Und dann, glaube ich, noch ein Jahr später war es. Und dann habe ich es in einer Stunde habe ich es ausgelesen gehabt.
Ja, und was dann, ging es in dem Buch?
Ja, da waren schon, ich kann es eigentlich gar nicht mehr genau sagen, es ging um sehr viele Naturgeschichten, aber wo sich halt so Spukereignisse ergeben haben. Ja, aber ich kann es eigentlich gar nicht mehr sagen. Das habe ich schon ad acta gelegt.
Und was hat dich da so fasziniert?
Naja, dieses, dass man doch hinter die Gardinen blicken kann. Mhm, mh. Mhm, was man ja nicht kann.
Was man ja nicht kann, mhm, aber irgendwo gibt es jemanden, der das kann. Ja,
ja.
Genau. Und dann hast du dich mehr und mehr damit beschäftigt. Hat dir das keine Angst gemacht, dieses hinter die Gardinen blicken?
Nein, das hat mir nie Angst gemacht. Nie.
Hat dich nur neugieriger gemacht?
Immer neugieriger. Und vor allem, da ich ja immer auf der Suche war und immer geschaut hat, irgendwo muss es ja was geben. Ich habe immer schon gewusst, das habe ich schon als Kind gesagt zu meiner Mutter, es kann ja nicht sein, dass ich 80 Jahre hier auf der Welt bin und in die Schule gehen muss, heirate und dann sterbe. Es muss ja mehr dahinter sein.
Mhm, ja. Und in der Klosterschule hast du darüber nichts gelernt?
Nein, ich habe immer gern schon in der Kirche gesungen, also Kirchenlieder. Und aber sonst, habe ich dort,
das habe ich. Und du hast doch nicht im Christentum nach Antworten gesucht, sondern das andere hat dich fasziniert.
Ja, das Christentum, so wie das dort gelebt wurde, war für mich eher erschreckend. Ja. Mhm. Da bin ich nicht auf die Idee gekommen. Also nein.
Das war nicht deins.
Nein.
Aber du hast mir erzählt, du bist dann sogar in die Politik gegangen.
Ja.
Und das hat nicht so ganz hingehauen, weil du immer die Lügen dahinter entdeckt hast. Du warst eigentlich immer auf der Suche nach Wahrheit.
Ja, weil ich halt ein wahnsinnig ehrlicher Mensch bin und ich habe gemerkt, in der Politik kommt man mit Ehrlichkeit überhaupt nicht weit. Ja, und ja, das hat sich gleich rauskristallisiert und ja.
Also. Und beim Okkultismus, da hat man ja mit dem Vater der Lüge zu tun.
Mhm, das weiß ich heute. Damals wusste ich das
damals
nicht.
Damals wusstest du das nicht, ne? Aber du bist da dann.
Ja, mich haben immer Menschen fasziniert, die dahinter schauen haben können, die diese Sachen gefühlt haben. Da habe ich immer gehört, boah, die fühlt die Schwächen der Menschen oder die Krankheiten der Menschen. Und dann habe ich eigentlich um das wahrscheinlich gebeten, weil das begann dann auch.
Ja. Mhm. Mhm. Du warst ja arbeitslos und hast dann so esoterische Seminare besucht.
Hat dann der Weg begonnen nach der Politik eigentlich. Da konnte ich dann nicht mehr an einen normalen Job anknüpfen. Und ja, und dann habe ich halt Seminare besucht. Dann habe ich halt eine Ausbildung gemacht zur Astrologin, zur Kinesiologin und viele andere Sachen noch. Ja.
Was hast du sonst so gelernt? Was ist in diesen esoterischen Seminaren, was da vermittelt wird?
Ja, der Astrologie, halt von der Sternenkunde, halt, was man daraus lesen kann. Und davon war ich echt fasziniert. Ja. Und dann natürlich immer Ägypten hat immer mitgeschwungen und ich wollte ja immer dann schon nach Ägypten und die Pyramiden sehen. Ich bin bis heute nicht, also ich war oft in Ägypten, aber ich bin bis heute nie zu den Pyramiden gekommen. Eigentlich Gott sei Dank.
Ja,
ja.
Ja.
Ja, also. Aber ich habe mich halt in andere Sachen immer mehr und mehr reingetickert und habe dann natürlich mehr und mehr Leute kennengelernt in dem Bereich und wollte dann auch immer selbstständig arbeiten, ja, selbstständig sein. Und dann haben wir gedacht, jetzt machst du ein esoterisches Zentrum. Und es hat aber nie wirklich so wahrlich funktioniert. Ja.
Hast du da irgendwelche Gaben vermittelt bekommen?
Gaben vermittelt bekommen, eher nur theoretisches Werkzeug, Gaben. Na, eher nicht. Das hat auch nie so geklappt. Dann die Gaben, die kamen dann irgendwann mal. Also das mit den Krankheiten zu spüren oder wenn ich dann in die U-Bahn eingestiegen bin, kann ich mich an eine Situation erinnern. Da stieg ich in die U-Bahn ein. Also das war die erste Erfahrung damit und da war ein Sandler eigentlich in der U-Bahn und der war total betrunken.
Ein Sandler müssen wir für die Deutschen übersetzen. Das ist ein Obdachloser.
Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob er obdachlos war, aber er hat halt ja so wahrscheinlich ausgesehen und war sehr betrunken. Ja.
Ja.
Und mir war es schlecht plötzlich. Wahrscheinlich Ärger wie ihm selber. Ja. Und ich habe mir gedacht, ich muss jetzt aussteigen, ich halte das nicht mehr aus. Ja.
Weshalb war dir schlecht?
Naja, weil ich wahrscheinlich seine Sachen gespürt habe. Also es ging ja mehr und mehr. Ich habe dann wirklich die Krankheiten also von anderen Menschen spüren können. Also ich habe denen sagen können, du hast das, das. Und die haben gesagt, ja, das stimmt.
Also du hast erkannt, welche Krankheiten die hatten, aber du sagst, du hast das gespürt.
Also ich habe dann selber, die Schmerzen gehabt dort, wo die, also dann durch die Schmerzen habe ich gespürt, was die haben. Ja? Oder eben einen allergischen Anfall, wo ich gewusst habe, der Allergiker ist eigentlich der andere. Ja? Und immer wenn ich dann es laut stark gesagt habe, nimm das wieder retour, ging es retour. Also dann hat der andere das wieder so bekommen.
Du hast also den Krankheiten praktisch sagen können?
Ja.
Wie sie wechseln sollen.
Und der andere hat mich dann angeschaut. Aber ja, und dann ging sie wieder weg. Also von mir.
Ja. Und in diesem esoterischen Zentrum, was wolltest du da vermitteln?
Ja, wie die Leute. Also ich habe immer gedacht, ich tue was Gutes. Ja, also es gibt ja da sozusagen der Esoterik, die weiße und die schwarze Magie, es ist beides falsch. Aber bei der weißen denkt man immer, man kann was bewirken. Ja, also wirklich die Leute, also ich war ja immer schon eine, die nach alternativen Wegen gesucht hat, auch im Krankheitsbereich. Mhm. Ja. Und ich bin jetzt nicht so die gerne zur Schulmedizin geht, ja, oder gegangen ist und immer gesucht habe, dass man Krankheiten auch heilen kann im Alternativbereich. Und das habe ich eigentlich gesucht, ja, Leuten zu helfen, dass sie von der Schulmedizin, also von den Medikamenten sozusagen wegkommen.
Und das hast du dann mit der Kinesiologie gemacht?
Ja. Und halt gepaart mit eigenen Erfahrungen. Ich habe dann sogar Engel-Workshops gegeben, ja, verschiedenste Sachen.
Hast du da Erfahrungen selbst gemacht mit diesen Engeln?
Na, da kann ich mir jetzt nicht, das war eher mehr Theorie, die ich weitergegeben habe und wieder auf kinesiologischer Basis, ja, mit dem Armtest und.
Was für ein Test?
Ja, das ist ein Armtest mit der Kinesiologie, ob der, also kann man feststellen, ob der die Wahrheit sagt oder nicht die Wahrheit sagt, ob er krank ist, aber nicht krank ist, welches Medikament passt oder nicht. Da gibt es auch so eine Art Wünschelrute, so einen Tensor heißt das, mit dem man das feststellen kann eben, ja. Mhm.
Also du hast diagnostiziert mit deinen Hilfsmitteln, was mit den Leuten los ist und versucht, ihnen Rat zu geben.
Und wie ich auch selber noch zu dem Kinesiologen gegangen bin, habe ich halt mehr und mehr gemerkt, dass die lügen, ja? Dass die eigentlich die Menschen nur behandeln, ja? Und dass sie wieder 100 Euro verdienen in der Stunde. Ja? Und das habe ich mich nie getraut, das Geld zu verlangen. Ich habe immer gedacht, und alle haben gesagt, du musst das jetzt verlangen, du kannst nicht alles gratis machen. Mhm. Und da war ich in Diskrepanz mit mir selber. Ja. Und deswegen habe ich es auch nie wirklich rausgeschafft. Ja. Gott sei Dank heute wieder. Gott sei Dank,
dass ich es nicht. Wenn ich im Wikipedia zum Beispiel schaue und Kinesiologie nach google, da steht Bewegungslehre. Mhm. Das ist eigentlich nichts von Esoterik oder von.
Ja, es wird ja mit dem Meridian-System auch gearbeitet und mit den gefrorenen Muskeln und alles Mögliche. Es ist so, es wird ein Teil wahrscheinlich passen, aber die Lehre dahinter und das Ganze mit den Meridianen passt auf jeden Fall überhaupt nicht. Mhm, ja. Oder mit Akupressurpunkten.
Okay.
Ja.
Also da ist einiges rein vermischt worden, wo man vorsichtig sein sollte. Also das heißt, man sollte sich da besser nicht in diese Richtung behandeln lassen,
na,
als Christ.
Nicht, ja.
Weil, wie du sagst, viele lügen.
Ja, ja, und ich bin ja dann habe ich immer gesehen, wie die Leute diese Menschen dann wie einen Guru anhimmeln. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, na, das passt nicht. Ja? Und dann bin ich wieder zum nächsten Lehrer gegangen und dann habe ich das nächste gelernt. Und dann habe ich Kristallausbildungen gemacht und habe ich mir diese Kristalle um teures Geld gekauft. Und
also waren das dann Heilsteine oder hast du da die
so Riesen, so Riesenkristalle, ja, also das.
Und du hast ja da jetzt Seminare gegeben, du wolltest den Menschen helfen. Hast du da auch positive Resonanz bekommen? Konntest du den Menschen helfen?
Na, so wirklich habe ich das jetzt nicht, weil ich mich ja dann wirklich also nicht so raustraute. Also das immer dann mehr in den Hintergrund geschoben hat und immer gesagt habe, na, boah, die anderen können das dann besser als ich. Also irgendwas hat mich da immer anscheinend schon bewahrt. Ja. Also so wirklich den anderen geholfen, kann ich mich jetzt nicht erinnern. Nein.
Ja, okay. Ja. Du sagst ja selbst, du bist da nicht so richtig warm geworden damit.
Und deswegen bin ich ja von A nach B, nach C, nach D.
Und so Anbetungsrituale oder sowas gehörte nicht zu deinem Leben?
Naja, aber in diesem Engel-Workshop waren doch Sachen teilweise, die auch die ich heute in der Bibel finde, waren schon, aber natürlich hat man die nicht verstanden. Ja? Also man hat Sachen übernommen, ja, die man eigentlich nicht geprüft hat. Ja. Ja.
Ich merke schon, das ist dir unangenehm, darüber zu sprechen, weil das ja wirklich...
Ja, heute Satans ist das.
Bereich ist.
Aber aber das merkt man erst dann, wenn man dann wirklich mit Dämonen zu tun hat, ja. Also wenn das wirklich so rauskommt, wenn sich das mehr offenbart, ja. Und das ist halt dann immer, weil ich habe ja schon 10 Jahre vor meinem Ausstieg, also ich bin jetzt seit 4 Jahren sozusagen bekehrt, also über 4 Jahre jetzt, ja, und habe schon 10 Jahre davor gewusst, das passt nicht, ja, und habe mich ja dann schon aus der Esoterik rausgewälzt sozusagen, ja, und habe aber das durch einen Freund, der bei mir mal Klient war, ja, der hat mir dann ein wenig geholfen, aber auch wieder mit natürlich esoterisch oder okkult, sagen wir mal, okkulten Ansätzen. Ja. Aber ich habe schon gewusst, das passt nicht und dass die Leute wirklich die Menschen krank machen. Mhm. Ja.
Also du hast praktisch Lösungen gesucht in diesem Bereich, weil du keinen anderen kanntest. Aber du hast gewusst, das ist nicht der Weg, aber es gab nichts anderes für dich, richtig?
Nein, und ich habe immer wieder gesucht und bin dann natürlich auch, das Thema Mann war dann auch noch da. Ja, ich war ja öfters verheiratet und eigentlich leider, ja, weil sich ja das auch, da habe ich auch immer wieder gesucht, weil ich ja doch immer wieder ankommen wollte. Ja.
Ja.
Aber das im Prinzip dort nie gefunden habe und nie bin. Ja.
Jetzt ist es ja so, wenn Satan dir eine Gabe gibt oder wenn du in seinem Bereich arbeitest, dann hat es immer irgendwo einen Preis. Hast du gespürt, dass du da einen gewissen Preis zahlen musst?
Ja, kommt auf an, von welcher Zeit wir sprechen. Anfangs noch nicht, aber der erste Preis, der regelrechte Preis war... schon, es war vorher meine Allergie, die ich hatte. Da bin ich aber auch bewahrt worden, weil ich hatte so eine, ich habe nie Alkohol wollen. Ich habe schon als Kind gesagt damals, boah, wenn ich groß bin, muss ich Alkohol trinken, weil ich es bei meinen Eltern eben gesehen habe. Ja. Und als ich in Vorarlberg eben war, habe ich eben dann damals eine Alkoholallergie bekommen. Ja. Und das war schon... eigentlich, da bin ich aufgehalten worden, dass wirklich, weil vielleicht hätte ich dann wirklich angefangen zu trinken, ja. Also jetzt nicht Säufer zu werden, aber zu trinken, ja.
Aber es kam ja dann doch ziemlich dicke für dich und irgendwann kam Krebs. Kannst du uns erzählen, wie das angefangen hat?
Naja, das war schwarzer Hautkrebs. Es war durch ein Melanom. Und ich habe das Melanom gesehen, es ist größer geworden. Ich habe es dann sozusagen noch, es war am Fuß, dann rasiert auch noch, damit den Rasierer noch drüber. Natürlich ist es dann immer aufgeplatzt und es war halt nicht so rund, wie man so schön sagt, sondern hat dieses verzerrte Enden gehabt.
Hast du das übernommen von jemandem, dieses Melanom?
Nein, das glaube ich nicht. Nein. Das war schon von mir, weil meine ganze Familie, also wir haben sehr viel Muttermale und da hat man mich früher schon immer wieder zur Hautkontrolle und so geschickt. Und dann kann ich mich erinnern, das war im Dezember 2010 und da stand ich vorm Fernseher und da war so ein Society-Magazin und da hörte ich nur, die von Bismarck ist mit 39 an schwarzen Hautkrebs gestorben und plötzlich habe ich so gezittert von dem Fernseher und habe mir gedacht, puh, das wird wohl auch das bei mir sein und bin mit dem Fuß zu meinem damaligen Laptop oder Computer und habe das so hingehalten und habe mir gedacht,
das wird wohl sein. Das hat sich dann auch bestätigt, ne?
Ja. Das hat sich bestätigt.
Und jetzt warst du die Hilfe brauchte.
Ja, also, und ich war damals bei einem plastischen Chirurgen in Wien, weil ich wollte, das musste natürlich angeschaut werden. Hautkrebs kann man natürlich nur rausnehmen. Und da ich jetzt nicht so die Schulmedizinerin, also die gerne zum Arzt geht, bin, ja, das musste ich sozusagen über mich ergehen lassen, war eben bei einem plastischen Chirurgen, weil ich es eigentlich schön gemacht haben wollte, was nicht schön wurde. Und der hat damals gesagt, wieso wissen Sie, dass Sie Krebs haben? Sag ich, ich weiß. Und sage ich, ich kann Ihnen das nicht rausoperieren, Sie müssen zum Hautarzt vorher. Und der hat mich dann noch zum Hautarzt geschickt. Und der hat gesagt, ja, es ist traumatisiert. Und ja, und dann wurde es damals am 2. April 2011 operiert. Und da kann ich mich noch so erinnern, als ich am OP-Tisch lag und ich bin da sehr empfindlich und der Arzt dauernd sagte, irgendwie von dem Faden redete und ich sagte, bitte hört auf, mein Blutdruck war auf 200. Ja. Und dann habe ich noch urlang, also sehr lange warten müssen auf die Diagnose. Ja. Und das war lustigerweise zu Ostern, kurz nach Ostern. Da habe ich immer gesagt, also nach der Auferstehung, ja, also das habe ich schon damals reingebracht. Und wenn dann drei Ärzte vor dir stehen, brauchst du eigentlich...
Also es war schon sehr heftig für dich, diese Diagnose.
Ja, und dann war aber der plastische Chirurg, das war nicht so lustig, der damals, also ich habe wirklich weinen müssen, ja, ja, mir sind so die Tränen so. Und der eine plastische Chirurg, der Junge, hat dann gesagt, na, und hat mich versucht halt zu stabilisieren. Und der andere hat dann gesagt, wieso platzen wir da jetzt, also wieso weinen wir da jetzt, ja. Und ich habe ihn angeschaut, sage ich, Entschuldigung, auch wenn ich es gewusst habe, aber das ist jetzt nicht so lustig. Ja?
Ja.
Und ich habe es dem anderen gleich gesagt, also ich will keine Chemo, das ist gar nicht meins. Und der hat gesagt, na, muss ich ja nicht. Und ich kann ja zu seiner Frau gehen, die ist Dermatologin. Und ja.
Und du hast dann aber auch Hilfe mehr im nicht offiziellen schulmedizinischen Bereich gesucht.
Na, ich bin ja dann noch zu dieser Ärztin eben gegangen und das war dann noch so lustig. Meine Mutter war mit und meine Mutter war halt sehr pro Schulmedizin und ich saß dort in der Ordination, also eigentlich im Spital und er hat gesagt, ja, und gib mir 7 Operationszettel, habe ich in der Hand schon gehabt und dann sagte sie zu mir, ja, und dann müssen wir das radioaktiv behandeln und damals war gerade Fukushima Und ich habe gesagt, also wenn das so gut ist, dann kann ich gleich nach Fukushima fliegen, ja. Und dann habe ich gleich eine Vollbehandlung. Und
dann, also deinen Humor hast du noch gehabt. Das heißt, bei der ersten Operation, da haben die nur ein Sample?
Nur das genommen. Nach österreichischem Recht hätte das 2 Zentimeter ausgeschnitten werden müssen, plus eine Hauttransplantation, plus der Lymphknoten hätte rausgenommen werden müssen, etc.
Ja. Bei der ersten Behandlung?
Nein, bei der Nachbehandlung.
Genau, beim ersten also wurde erst untersucht und dann bekamst
nur
du
so oval
deine Operationszettel. Okay. Aber das wolltest du dann nicht?
Nein, aber ich war dann wirklich, ich wollte das dann, plötzlich war was in mir, ja, du musst das machen. Aber die Ärztin, dadurch, dass ich das mit Fukushima erwähnt habe, hat gesagt, ich sollte doch vor die Tür gehen und mir das nochmal durchbesprechen und so. Und mein Sohn und meine Mutter waren damals mit. Und ich habe damals meinen damaligen Lebensgefährten angerufen und ich habe ihm das erzählt, du musst wegen der Katze schauen, ich muss ins Spital und das und das. Und er sagt, du willst doch das gar nicht. Und der war aber nie für meine Sachen. Ja? Und plötzlich sagt er, du willst doch das gar nicht. Und ich so, ja. Und ich habe dann gemerkt, so, ich erde mich halt oder ich komme weiter runter wieder. Und dann sage ich, ah ja. Und dann bin ich wieder zu der Ärztin rein und habe gesagt, nein, danke. Und war dort nie wieder gesehen. Ja, und dann habe ich meine eigenen Wege gesucht. Und meine Mutter hat dann einen auch Schulmediziner gehabt, aber durch diesen Schulmediziner bin ich zu einer Homöopathin gekommen. Und die Homöopathin hat sofort gesagt, wenn Sie Krebs haben, keine, keine chemischen Mittel, keine Impfungen, nichts. Ja. Mhm. Kein rotes Fleisch mehr, keinen weißen Zucker mehr. Ich bin nur so da gestanden. Mhm. Und sie hatte mir damals ein Globuli gegeben. Und durch das wurde es dann schon besser. Also das konnte heilen, weil es ist auch dann nicht geheilt. Es ist immer wieder aufgeplatzt, ja, auch dadurch, dass es genäht war.
Aber du bist ja dann, um noch weitere Heilung zu finden, ja, sogar nach Indien gereist. Was hast du dort gemacht?
Naja, da habe ich mal, ich wollte lustigerweise immer schon mal eine Ayurveda-Kur machen. Jetzt war es dann soweit. Und habe mir das gesucht und bin dann nach Indien geflogen. Und also habe die Inder als sehr, sehr nette Menschen wahrgenommen. Es war meine Ernährung konnte ich auch da umstellen, ja, mhm, und die ganzen Kräuterbehandlungen. Aber noch dazu, was mir damals passiert ist, was ich damals leider noch nicht so wahrgenommen habe, bin ich in Indien am Strand und plötzlich steht Jesus vor mir, natürlich als Plastikfigur, ja. Es war eine Strandkirche und okay, dort haben sie auch einen Gottesdienst dann gefeiert. Ich habe mir gedacht, was macht Jesus in Indien am Strand? Ja? Und dann haben sie mir gesagt, ja, von den Portugiesen von früher ist das noch ein sozusagen Überbleibsel. Ja? Und dann haben wir gedacht, okay.
Also das war eine wirkliche Figur, die dort stand. Das war nicht
also das war so eine Erscheinung? Wie so, nein, es war keine Erscheinung, mhm, das war eine wirkliche Figur. Aber nachher war mir das klar, auch da war das ja schon ein Hinweis für mich, ja, heute. Ja, dass Jesus immer wieder mir nachgegangen ist und ja, mhm, also dass diese Gnade wirklich von ihm unfassbar ist, wie er uns immer nachgeht und immer wieder und lässt und dann geht sie wieder noch falsch und wieder, mhm, und macht wieder Yoga und mhm.
Aber diese Behandlung dort in Indien und auch diese Ratschläge von der Homöopathin, die haben dich schließlich gesund gemacht, oder?
Im Prinzip, also nach 3 Monaten habe ich nichts mehr. Also das war für mich abgeschlossen.
Ja.
Das Lustige oder Nicht-Lustige daran war, dass ich 2013 mit der Rettung abgeholt wurde und ich ja, wie gesagt, kein Schulmedizin-Mensch bin. Und da musste ich aber ins Krankenhaus mitfahren, weil ich hatte einen Allergieanfall. Weil immer so eine, ich habe es immer genannt, eine Allergie, also gegen Menschen sozusagen, ja. Also wenn da was Böses passiert ist und dann ist bei mir alles angeschwollen, ja, Nase angeschwollen etc. Und da war ich alleine daheim. Und ich habe gemerkt, das ist dann, wenn ich nicht so psychisch stabil war. Mhm. Ja. Und da habe ich eben die Rettung angerufen und da war eine Notärztin dann da oder 6 Mann waren in meinem Vorzimmer plötzlich und die nahm mir Blut ab damals. Das hätte ich normal nie machen lassen, ja. Und ich habe nur gesagt, ich halte eigentlich nichts von der Schulmedizin. Sagt sie, na, heute wird Ihnen nichts anderes überbleiben. Sage ich, ja, ich weiß, aber ich konnte ja gar nicht sprechen. Ja. Mhm. Und dann fuhr ich mit der ins Spital. Also wollte ich ja, wie gesagt, nicht. Fuhr ich aber ins Spital. Und dann kam ich in die Interne dort. Und da habe ich wieder gesagt, ich halte nichts von der Schulmedizin. Sagt sie, okay, dann hängen wir sie ab und ich gebe Ihnen was Pflanzliches. Ich so, Ja, und dann habe ich der dort erzählt, dass ich im Hautkrebs hatte. Und in Indien waren sie, die hat sich echt total Zeit genommen und hat gesagt, wow, und hin und her. Und dann kam auch die Blutbefunde und dann, das habe ich überhaupt gar nicht gedacht, ja. Mhm. Und da war nichts zu erkennen, ja.
Jetzt muss ich dich nochmal fragen. Du hast ja jetzt bei Homöopathie und in Indien so einen Ayurveda-Kurs gemacht. Mhm. Das sind ja beides esoterische Sachen. Da ist viel Okkultismus, Spiritismus dabei. Aber es hat dir geholfen. Kannst du das weiterempfehlen heutzutage als Christ?
Na, Homöopathie würde ich nicht weiterempfehlen. Aber natürlich die Ayurveda, das ist so ein zweischneidiges Schwert, ja, weil da ja die Kräuter von Gott dabei sind. Und ich habe da so, ich sage jetzt einmal, eine Entschlackungskur ja gemacht, wirklich. Und sie haben mein Blut gereinigt mit diesen Kräutern und das war sicher. Also ich habe auch, glaube ich, 17 Kilo abgenommen damals. Ja. Also das war...
Also du sagst, diese Heilkräfte der Pflanzen, das ist vernünftig, aber es wurde dann viel Hokuspokus auch außenrum gemacht.
Ja, natürlich, dass die Lehre drumherum passt natürlich nicht. Ja. Ja. Aber so die Ernährungsumstellung, das war echt total wichtig. Ja. Und ich habe gewusst, wenn ich zurückkomme aus Indien, esse ich keine Rindsuppe mehr und kein Fleisch mehr. Und besonders, ich war ein wahnsinniger Wurstdigger. Ja. Wurstdigger. Ja.
Also du hast einfach diese Wahrheit mit Irrtum gemischt und das hat man in so vielen Bereichen des Lebens. Da gehört so viel Weisheit dazu, das zu trennen. Damals konntest du es nicht, aber sag mal, könnte es sein, dass deine psychischen Schwierigkeiten, wie du sagst, die Allergie gegen Menschen, dass das einfach auch ein Preis war dafür, dass du dich in diese Bereiche hineinbegeben hast?
Ich sehe, dass es also, dass es immer besser wird und eigentlich weg ist, ja, diese Allergie gegen Menschen. Also
Ja.
Was das war, ja, das ist schon, ich kann es nicht genau sagen, wann es aufgetreten ist und bei welchen Menschen. Ich weiß nur, wenn ich dann was gegessen habe und gekaut habe, dann kam es, ja. Und es ist immer wieder mehr abgeschwächt, also dann in den Jahren.
Ja, man hat es oft, wenn Menschen sich mit in solchen Bereiche begeben, die einen haben Panikattacken, die anderen haben Depressionen. Du hattest diese Allergien, es sind oft, ja, Heilungen auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat man dann immer wieder Probleme. Dann wurdest du zur Stadtschamanin.
Ja.
Wenn ich diese Bezeichnung höre, Schamanin, dann ist so viel Hokuspokus dabei und das ist so für mich jetzt persönlich was Negatives. Wie hast du damals diese Bezeichnung empfunden?
Naja, ein Schamane ist schon noch was anderes, als was ich war. Ich habe mich dann, ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, so genannt. Ja, da haben sich viele Schamanen auch aufgeregt. Das ist jetzt, das entehrt den Beruf eines Schamanen. Ja.
Okay.
Und Stadtschamanen habe ich halt das gemeint, also das war in High Heels damals, ja, Stadtschamanen in High Heels. Das war so eine, also es passte nicht zusammen und das hat mir gefallen. Ja, ja. Und dann hat meine Karriere unter Anführungszeichen bei der Zeitung begonnen, wo ich meine Blogs geschrieben habe, ja. Wo ich eben auch den Leuten helfen wollte.
Und dann bist du mit einem Jesusheiler zusammengekommen. Was war das für eine Begegnung?
Ja, da durch meine verworrenen Beziehungen, also toxischen Beziehungen, die ich ja hatte, habe ich ja gemerkt, da passt was nicht. Und daheim, mein ganzes Haus hat gelebt mittlerweile. Um 3 Uhr in der Früh hat sich oft der Fernseher eingeschalten von alleine. Und dann habe ich runtergeschrien schon. Also ich habe mich nie gefürchtet, ja. Runtergeschrien, dreht sein Fernseher ab und er ist wirklich abgedreht worden. Ja.
Wen hast du angeschrien?
Den Fernseher. Also ich schlafe im Obergeschoss und der Fernseher stand unten. Und da hat sich plötzlich, eigentlich immer um 3 in der Früh war das, ja, so hat sich da plötzlich, und das war so laut, das war, also normalerweise müsstest du dich wirklich erschrecken, ja, wenn du da im Tiefschlaf bist und plötzlich schaltet sich der Fernseher an. Aber nur der Ton, das Bild war nie an. Ja.
Gab es noch mehr solche seltsamen Erscheinungen?
Naja, ich habe Wasser im Keller immer gehabt von Anfang an. Also das ist, seitdem ich bei Jesus bin, ist das in meinem Haus.
Hast du gewusst, dass das Dämonen waren oder wie hast du dir das erklärt?
Ich habe schon immer gewusst, dass ich wem da im Keller habe oder was im Keller habe oder wie auch immer es funktioniert, ja, dass da was ist. Ja. Und ich war ja, zum Schluss habe ich ja gemerkt, auch wenn ich mit Menschen, ja, das habe ich auch noch vergessen zu sagen, weil umso mehr ich diese Allergien da übernommen habe oder diese Krankheiten von Menschen, habe ich auch gemerkt, wenn ein Mensch besetzt war, ja. Also das habe ich als Stechen wahrgenommen, ja.
Also dämonische Besessenheit bei Menschen, so wie es in der Bibel geschrieben wird?
Nicht Besessenheit, würde ich jetzt auch, es gibt natürlich auch Besessene, aber wirklich, wenn da Dämonen waren, habe ich das als Stechen, ja, wie, das waren wie Nadelstiche. Und das kann ich mich erinnern, hat das schon mit 20 begonnen, wenn ich in Lokalen war, habe ich schon an den Füßen gespürt, ja. Aber das war zum Schluss sehr, sehr arg, wenn, also, dass ich das wahrgenommen habe, ja, dass da was war.
Kam das oft vor?
Ja, das kam zum Schluss immer öfters und dann habe ich ja wirklich schon, ich habe nie Migräne gehabt, ja, also Migräneattacken. Und dann habe ich da, also vorher habe ich ja bevor diesem Jesusheiler immer einen sozusagen, ich sage immer Exorzist, aber das war ein Geistheiler gehabt, zu dem ich fuhr, wenn ich so Besetzungen hatte und dann war es 2 Wochen gut und dann war das Ganze wieder da, ist klar.
Also dieser Geistheiler hat Dämonen aus dir ausgetrieben. Wie geht sowas ab?
Naja, mit viel Hokuspokus, dann liegt man da. Also man glaubt wirklich, es ist nachher wirklich weg. Ja?
Also du lagst da und er hat ein paar Sprüchler aufgesagt?
Ja. Und dann hat er herumgefuchtelt und Wind gemacht und ja, so irgendwie ähnlich kann man sich das vorstellen. Ja.
Das waren wahrscheinlich keine sehr angenehmen Sitzungen, die du da hattest.
Naja, das war, ich war das Kopfweh wieder los, ja. Also das schon.
Also durch das Kopfweh hast du gemerkt, du bist mit Dämonen belastet und dann
ging. Bin ich 2 Stunden Auto gefahren und bin dort hingefahren. Es war an der Grenze zu Oberösterreich, ja. Und,
Und dass dieser Exorzist mit okkulten Mitteln das Okkulte ausgetrieben hat, das wusstest du damals nicht?
Nein. Das wusste ich nicht. Aber er hat ja auch immer von Jesus gesprochen. Das sprechen ja sehr viele von Jesus, ja.
Aber was für ein Jesus, ne?
Ein aufgestiegener Meister.
den aufgestiegenen Meister. Also die sehen in Jesus was ganz anderes.
Mhm.
Mhm. Und zudem suchen die wahrscheinlich auch Kontakt aufzunehmen.
Ja.
Hast du das auch versucht?
Ja, mit Toten gesprochen und das konnte ich dann auch schon. Also, ja, also natürlich, es sind keine Toten, ja, es sind Dämonen.
Standen die vor dir?
Nein, also sehen konnte ich die nie, aber ich konnte es spüren, also wahrnehmen halt. Ja.
Mhm.
Und ich habe halt die Eingaben gehabt und da haben wir schon die Leute gesagt, ja, das stimmt, dass ich nicht wissen konnte. Ja.
Okay.
Mhm.
Okay. Ja. Und was war an diesem Jesusheiler jetzt anders oder was hat der, der hat dich ja auf irgendeine Spur gebracht?
Naja, ich habe damals mit diesem Termin, der ist auch in Oberösterreich, ausgemacht, kostet äußerst viel Geld, ja. Und da musste ich die Bergpredigt lesen, ja, und haben mir damals die Bergpredigt gekauft, ja, also nicht jetzt in der Bibel, sondern da gibt es ein Buch und er hat dann damals gesagt, glaube ich, bin die Einzige, die es bis jetzt gelesen hat, ja, und dann, heute würde ich dieses Buch jetzt nicht lesen, das ist natürlich gescheiter in der Bibel.
Also du musstest die Bergpredigt in einem anderen Buch lesen?
Mhm.
Okay.
Der über die Bergpredigt sozusagen geschrieben hat.
Mhm.
Ja. Und ja, und dann kam ich hin und wurde vorbereitet und das ging 3 Tage. Und der hat mit mir einfach gebetet. Der hat ein Riesengebet aufgeschrieben gehabt. Und dann habe ich gemerkt, dass diese Dämonen sich verschieben. Ja, dass plötzlich eins weg war, eine Geschichte. Ja. Also wir haben da drei verschiedene Geschichten in meinem Leben behandelt. Ja. Ein Mann zum Beispiel, kann ich sagen, war weg und der andere hat sich dann überlagert. Ja? Und das mit dem anderen wurde dann aber Ärger und Ärger. Ja?
Mhm. Dieser Jesusheiler, hat er sich als Christ bezeichnet oder war er ein okkulter Meister?
Ich würde sagen, ein okkulter Meister, weil dadurch hat er auch viel Geld genommen. Ja?
Ja.
Also,
aber interessant, dass er mit biblischer Geschichte gearbeitet hat.
Und das hat aber effektiv nichts gebracht.
Ja. Aber es ist ein Trick Satan, ein alter Trick, wenn man überlegt, die Versuchung Jesu, der Teufel hat die Bibel zitiert.
Ja.
Auch bei Adam und Eva hat Gott das Wort zitiert, aber einfach nicht so richtig.
Genau.
Ja. Und da kann man doch viele Menschen erreichen.
Es hat nur viel Geld gekostet, hat noch ein Strafmandat gekostet auf der Autobahn und das war's.
Ja.
Mhm.
Okay. Jetzt hast du ja auch einen Fastunfall erlebt.
Mhm.
Was war da?
Das war eigentlich kurz vor meiner Bekehrung. Da fuhr ich nämlich auch zu einem Esoteriker, habe wieder gesucht, was kann wer für mich tun. Und plötzlich hat er auf der Südautobahn in Österreich, eben kurz vor Wiener Neustadt, und auf einmal hat es da zum Schütten begonnen. Ja. Und plötzlich rief mich eine Freundin an und ich habe natürlich vorne drauf gedrückt, und also schon frei bei Sprechanlage, aber trotzdem, ich habe drauf gedrückt, nicht am Lenkrad, sondern vorne. Und auf einmal ist das Auto, ist das mir entglitten, ja, oder Aquaplaning.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Und dann habe ich so gemerkt, dass ich habe das Auto nicht mehr unter Kontrolle. Und in dem Zug, was ich gemerkt habe, auch bei der Krebserkrankung, wenn ich dann wirklich hoch unter Druck stehe, kann ich in 2 Sekunden loslassen. Aber jetzt nicht das Lenkrad, sondern innerlich. Ja.
Mhm.
Und habe mir gedacht, okay, jetzt passiert's. Ja. Und habe lange, also für mich hat das urlang gedauert. Ich weiß auch nicht, ob ich noch telefoniert habe, auch noch nebenbei wahrscheinlich. Ja. Und das kann ich mich nicht mehr erinnern. Und habe immer gewartet, dass der so an der Leitplanke sozusagen irgendwann mal streift. Habe gedacht, das Auto wird jetzt natürlich hin sein. Ja. Das kam aber nie. Ja. Und plötzlich hat das Auto angefangen auf die andere Seite, also nach rechts, bis am Bannenstreifen bin ich so hin und her, bis das Auto am Bannenstreifen wieder die normale Spur annahm.
Aber du hast gespürt, dass da was Übernatürliches eingreift und dich wieder auf Spur bringt.
Und dann habe ich nur da gesagt am Telefon, weißt du, was du da jetzt miterlebt hast? Und auf jeden Fall habe ich dann nach hinten geschaut. Und dann hat es auch schon zum Regnen wieder aufgehört. Das war wirklich so ein Guss, du hast nichts mehr gesehen. Ja.
Mhm.
Und hinten die Autobahn, jede Spur voll.
Mhm.
Und dann, nein, Entschuldigung, vorher habe ich nach vorne geschaut, natürlich, ja, die Spuren alle 3 voll. Und dann habe ich nach hinten geschaut, also den Rückspiegel, alle 3 voll. Dann hat sich keiner mehr vorfahren getraut, weil der hat sich gedacht, hups, was ist das für eine?
Mhm.
Und dann haben wir gedacht, wow. Und dann hatte ich das damals ins Facebook gestellt und haben alle gesagt, wow, was hattest du für einen Schutzengel?
Mhm.
Ja?
Mhm.
Und das...
Also du hast dich wirklich beschützt gefühlt. Hast du das mit Gott in Verbindung gebracht oder mit diesen Engeln, über die du gelehrt hast?
Das kann ich dir jetzt da mal gar nicht so sagen. Ich habe es... ja, eigentlich mit Schutzengel wahrscheinlich, auch jetzt noch nicht wirklich jetzt mit Gott. Na, glaube ich nicht jetzt.
Und du hast gesagt, du wolltest aus der Esoterik eigentlich raus. Du hast schon 10 Jahre lang gemerkt, das geht nicht so, aber Satan lässt einen ja nicht so einfach los. Du warst dann in einer Ehe verstrickt, wo alles immer schlimmer wurde. Du sagtest, auch dein Haus hat gelebt, Dämonen ein und aus. Und hat dich das verzweifelt gemacht oder hast du aufgegeben?
Nee, es war so noch, es war kurz vor meiner Bekehrung, habe ich ja 1 Jahr lang eine Freundin von mir bedrängt, dass sie auch diese Bergpredigt liest. Ja, die hatte auch ein esoterisches Zentrum. Und schlussendlich haben wir uns ja dann gemeinsam bekehrt. Ja, ich weiß ja nicht, wieso ich mich nicht alleine bekehren konnte, aber das war halt dann gemeinsam durch ein YouTube-Video. Und das war im Jänner 2020. Ja, und da habe ich halt dann eine Gemeinde gesucht. Ich wusste ja noch nicht, wie das alles vonstatten geht, wie das ist.
Also eine christliche
Eine
Gemeinde hast du
christliche
besucht?
Gemeinde habe ich gesucht, ja. Und natürlich, wenn man aus dem Okkultismus kommt, braucht man da ja so gewissen, was die Charismatik halt bietet, ja. Und schlussendlich sind wir dann in einer Online-Gemeinde, in einer charismatischen Online-Gemeinde gelandet, ja. Ja,
Da hast du
und
dich gut aufgehoben
ja,
gefühlt.
und habe auch dann gleich Videos gemacht für Jesus und ja und hin und her und habe dann schon gehört, ja, du hast ein evangelistisches Potenzial und ja, geh raus und aber ich habe viel zu viel gemacht, meiner Meinung nach, für das, dass ich so frisch bekehrt war. Ich durfte schon taufen, ich durfte alles Mögliche machen, ja.
Also
Und
die Lehre stand dort auf keinen Fall
na,
im
die Lehre war
Mittelpunkt.
ja komplett,
Da hattest du ja noch nicht
also
viel Ahnung gehabt,
nein, ich
ne?
habe nicht viel Ahnung gehabt. Ich bin gleich rausgegangen, bevor ich was eigentlich gewusst habe. Ja. Und ja, und dann kam auch dieser Mann wieder in mein Leben. Ja. Und ich habe mir gedacht, wow, Gott führt ihn jetzt. Ja. Und der hat sich dann auch taufen lassen, ist ins Taufbecken gesprungen und hat mir dann einen Heiratsantrag gemacht. Und ja, und dann haben wir geheiratet. Und ich habe noch gehört, wir haben ja auch eine Hauskirche gehabt, hat sie und ich geleitet, ja. Auch als Frischling, ja.
Ja.
Und ja, und ich habe auch gehört, an welchem Tag ich heiraten werde.
Eine innere Stimme?
Ja, habe ich in der Hauskirche, du wirst am 24.11. heiraten.
Also du warst in einer christlichen Gemeinde, offiziell
Das war
christlich,
eine Online-Gemeinde.
Online-Gemeinde, aber es war trotzdem, die Bibel war nicht im Mittelpunkt, es war.
Es war schon die Bibel im Mittelpunkt, aber es war halt, mir war die Bibel ja nicht bekannt. Ja, und es war ja von der Lehre her, heute weiß ich, also nicht die richtige Lehre. Ja.
Es war ziemlich vermischt. Hast du da auch dieses Stechen gespürt?
Nein, das habe ich dann nicht gespürt. Ich habe dann nur zum Schluss wahrgenommen, dass da habe ich es schon gesehen und das haben viele andere auch gesehen, dass sich da was herumtummelt und dass da was so kreucht und fleucht. Ja.
Was meinst du jetzt mit kreucht und fleucht?
Naja, dass da war, also habe ich so dunkle, wenn ich es jetzt sage, Wesen oder Schatten, sagen wir Schatten ist gut, das gesehen, die da so herumhuschen, haben wir gedacht, das passt nicht und ja.
Du hast ja immer die Wahrheit gesucht. Ne?
Und dann habe ich gedacht, jetzt bist du noch immer nicht angekommen. Und am Anfang, eben, wie ich mich auch bekehrt habe, da habe ich dann in der Nacht schon oft um Jesus geschrien, ja, weil da habe ich gemerkt, dass man wollte mir wirklich die Haut abziehen. Ja. Also das war so richtig dieses Stechen, was ich damals immer nur mit den Dämonen, das war, also mich hat es überall nur mehr gejuckt. Ja. Und dann fuhr ich auch damals auf die Seychellen und dort hatte ich genau dort einen total argen Sonnenbrand. Ja. Und das war auf der Stirn damals da und auf den Händen. Da habe ich echt oft um Jesus Hilfe schreien müssen. Ja.
Okay, also du hast gespürt, du bist da nicht frei, die sind um dich herum,
Nein.
belagern dich und ja, es war für dich noch keine
Nein.
Lösung. Jetzt, die Ehe hielt auch nicht lange an.
Nein.
Du warst verwirrt, du suchtest
Ja.
Lösungen, du irrtest herum. Und hast du weiter in christlichen Gemeinden gesucht?
Naja, ich bin dann aus dieser Gemeinde raus, weil ich gewusst habe, es passt nicht. Und dann war ich kurz einmal alleine unterwegs. Und dann hatte ich da einen anderen Pastor, der mich aber wahnsinnig unter Druck gesetzt hat. Ja. Und der hat gesagt, du musst da raus. Und hin und her. Aber ich habe selber gewusst, dass ich da raus muss. Ja. Und der hat jetzt gesagt, und jetzt setz dich alleine hin und liest die Bibel. Ja. Und dann haben wir gedacht, alleine jetzt, ich brauche Führung, ja, also ich brauche Hilfe. Ja.
Ja.
Und das war dann so komisch und schlussendlich bin ich dann in einen Dienst rein, die nur Dämonen austreiben.
Also du bist aktiv in diesen Dämonen austreiben.
Ich habe dann ich habe wieder gesucht, ja, was kann ich machen? Und dann war ich kurz alleine unterwegs und habe gedacht, na, alleine funktioniert das nicht. Dann habe ich bei verschiedenen Leuten gefragt und so und dann bin ich zu diesem Dienst gekommen und habe mir gedacht, man kann mir da helfen.
Aber bist du als Patientin da rein oder als Austreiberin?
Nein, schon als Patientin dann. Okay. Wobei die auch natürlich mit der Bibel arbeiten, aber nur in der Bibel nur Dämonen sehen. Ja. Und da wird wirklich sekündlich Dämonen ausgetrieben. Und da sind Leute drinnen, die 14 Jahre schon dabei sind und denen es total schlecht geht.
Ja. Also die 14 Jahre schon mit Dämonen immer wieder dorthin gehen?
Na, die selber auch dann schon Dämonen austreiben, aber denen es wirklich schlecht geht. Ja. Mhm. Und dann ist mir auch eigentlich immer schlechter gegangen. Und da war ein halbes Jahr war ich in dem Dienst drinnen.
Ja.
Und da habe ich gedacht, das passt nicht, da muss ich auch raus.
Hast du schon durchgeblickt?
Und ich dachte, schon wieder, ich kann ja nicht dauernd irgendwo gehen. Ja.
Ja, ja.
Und dann bin ich dort auch raus. Und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Ja. Und dann war ich noch bei einer Freundin in Dresden. Und dort war ich ganz allein mit der anderen Seite. Also das war dort zu bestehen, ganz alleine mit der anderen Seite.
Mit der anderen Seite meinst du jetzt?
Den Widersacher, ja. Ich habe zwar einen Bekannten gehabt, der noch für mich gebetet hat, aber sonst eigentlich niemanden mehr. Aber wie ich zurückkam, lustigerweise hat der mich, hat gesagt, du, da gibt es einen, die haben so eine kleine Gruppe, frag den mal. Und den habe ich gefragt und die haben mich zu Ellen G. White geführt. Da bin ich auf die Ellen G. White gestoßen. Ja, aber ich habe den großen Kampf, hieß der. Also damals, ich habe nur ein PDF bekommen, aber habe das gelesen.
Heutzutage heißt es ja vom Schatten zum Licht, dieses Buch.
Da steht die Wahrheit drin. Also ich habe angefangen bei der Seite Ursprung des Bösen, weil das ja meine Thematik war.
Ja.
Da habe ich gedacht, da ist die Wahrheit drinnen. Und dann wurde aber diese Session mit denen auch immer gruseliger, weil sie haben gedroht und Ding und haben herumgeschrien und dumm und alle Leute sind böse und Ding. Und dann haben wir gedacht, was ist das jetzt? Und dann habe ich mich dort auch gelöst nach ein paar Monaten. Ja, und dann war ich mit einer Freundin zum Schluss in London und da ging es mir dann nach London so schlecht, ja, dass ich mir gedacht habe, was mache ich jetzt?
Aber du hast jetzt gewusst, es gibt Gut und Böse, es gibt Gott und es gibt Satan.
Ja,
soweit,
ja, das.
Soweit warst du
gekommen. Soweit war ich dann schon, ja. Aber was mache ich dann jetzt? Und jetzt nach London, das war Ende 2022.
Noch nicht lange her.
Nein. Und da ging ja dann auch meine Scheidung durch. Ja, und da hat sogar die Richterin Bibelstellen ausgeteilt, das, was ich phänomenal gefunden habe. Also da habe ich mir gedacht, wow. Ja. Mhm. Also da hat Gott mich
exzellent. Er hat dich eigentlich immer wieder zur Bibel geführt, ne? Auch durch diese Bücher von der Ellen White.
Ja, immer wieder. Ohne Ellen G. White hätte ich alleine nicht überlebt.
Ja. Also das heißt ja auch in Römer 6, wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen. Und du warst ja eigentlich Sklave Satans und du wolltest da raus. Du wolltest da raus. Und in London fing ja deine Befreiung eigentlich an. Ja. Du bist da wieder auf eine Spur gekommen und ja, sag mal, was war das für eine Spur?
Dann habe ich in Facebook eben einen Hilferuf gestartet. Gibt es einen Österreicher da, einen adventistischen? Und daraufhin hat sich auch eine gemeldet, auch eine Buchevangelistin, wo ich heute auch Buchevangelistin bin. Und die hat zwar geschrieben, sie ist jetzt nicht aus dem Wiener Bereich, aber mit ihr habe ich sofort telefoniert. Und da bekam ich auch noch einen asthmatischen Anfall bei dem Telefonat und das war gut so, es war zwar nicht lustig, aber sie hat gleich für mich gebetet und hat dann gesagt, du brauchst okkultistische Befreiung und ruf den Franz Karkolinik an. Und der hat mir sofort seine Nummer gegeben und ich habe sofort mit ihm telefoniert. Und
wer ist der Franz Karkolinik?
Das ist ein Pastor aus Kärnten.
Ein adventistischer
Pastor.
Pastor. Und der kennt sich aus mit
okkultistischer Befreiung. Er hat mich auch schlussendlich getauft dann voriges Jahr.
Ja.
und hat dann sofort mit mir telefoniert, hat dann gesagt, er kann an dem Tag nicht. Das war nämlich ein Sabbat noch dazu. Und dann hat er mir das gleich erklärt, sage ich, ich weiß, ich lasse mich eh gerne läutern sozusagen. Und dann haben wir am Sonntag auch noch mal telefoniert und dann am nächsten, also in ein paar Tage später, am Freitag, habe ich mich dann schon mit dem Pastor meiner Gemeinde getroffen und am nächsten Sabbat war ich schon das erste Mal dann in der
Im
Gemeinde.
Gottesdienst. Als du da diesen Hilferuf in Facebook gemacht hast, ich meine, das hat ja auch der Teufel gehört und der lässt einen ja gar nicht so gerne los. Hat er sich da irgendwie bemerkbar gemacht oder war er still?
Naja, das war schon um London herum. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wann war das schon, dass ich nächtelang gesessen bin und keine Luft aufgekriegt habe und wirklich einmal in der Nacht geglaubt habe, so jetzt ich kann nicht einmal die Rettung rufen, weil ich ersticke. Ja? Also so asthmatisch, also ich würde sagen asthmatische Anfälle. Ja? Und dann habe ich halt auch immer gemerkt, dass man irgendwas auf der Brust sitzt und ich so, oh! Also keine Luft kriege auf
Das hört man
normalem Wege.
öfters, ja. Dass Satan da gerade die Luftwege dann angreift. Also er hat schon gekämpft um dich. Aber du warst ja noch nicht frei. Aber du hast jetzt versucht, die Bibel zu verstehen, da
Ja, das war dann auch
reinzukommen.
super, die Lehre. Also ich hatte dann drei Bibellehrer sozusagen, auch vor meiner Taufe. Und das ging dann alles so zack, zack. Also ich habe dann eben auch noch einen Job gesucht. Dann habe ich gesagt, okay, also BE, also Buchevangelisation. Also das ging dann wirklich
Ja.
Zug um Zug. Ja.
Das hört sich jetzt sehr toll an, aber ich kann mir vorstellen, dass das schon Kämpfe mit sich gebracht hat.
Ja, aber durch die Taufe dann jetzt, also durch die Richter, also da war es mir wirklich, wirklich bewusst. Ich war ja vorher auch schon mal getauft, ja, aber das war jetzt ganz anders. Aber da
Ja.
wusste ich, so jetzt ist es die echte Bekehrung. Damals war das, ich weiß es nicht was, ja. Also,
Wie bist du eigentlich von dem Okkultismus rausgekommen? Ging das einfach so? Oder was macht man,
das
um
war.
okkult frei zu werden?
Naja, ich habe damals auch, glaube ich, 10 A4 Seiten geschrieben, ja, was ich dann alles gemacht habe und habe dann auch angefangen, alles wegzuschmeißen. Also
Also,
was
du hast
ich,
ein Sündenbekenntnis gemacht.
Sündenbekenntnis, ja, von 10 A4 Seiten Minimum, ja,
Ja.
fiel mir dann auch wahrscheinlich noch etliche mehr ein. Dann habe ich alles Mögliche weggeschmissen, auch mit meiner Freundin, das ganze esoterische Zentrum, was wir da weggeschmissen haben. Und da haben wir schon gespürt, was wir da für Mächten in Kontakt waren, ja. Ja, und diese ganzen Statuen zerstören von Buddha-Statuen. Und es war ja auch teilweise so witzig. In meinem Garten haben sich ja die Buddha-Statuen teilweise versteckt, so richtig so im Ding. Da habe ich ja dann schon lachen müssen, aber gedacht, du kommst da jetzt raus aus dem Gras und doing,
Und ich
mitten.
denke, das war wichtig, dass du da wirklich
Ja.
Ratzeputz aufgeräumt hast und gesagt hast, mit Esoterik weg
Ja.
damit, mein Leben muss ich säubern.
Ja, und dann auch habe ich noch einen Buddha hinterm Vorhang gefunden, also hängen an der Wand.
Ja, ja,
Ah, du willst dich auch verstecken.
ja.
Ja, und dann hörte das auch mit dem Fernseher auf, ja. Also und auch das Wasser war, also ich weiß, dann war noch mal ein Thema mit Wasser bei uns und dann war mein Haus am wenigsten betroffen, also es war nur ein Lackerl im Keller. Und dann haben wir gedacht, wow.
Die sind abgezogen, die Dämonen, die dich geplagt
Jesus,
haben.
danke dir. Und jetzt haben eigentlich alle rundherum und ich habe keine Wasserthematik. Ja.
Hast du eigentlich heutzutage noch diese, ich nenne es mal spiritistischen Gaben, dass du die Krankheiten spürst oder dass du dieses Stechen
Na,
hast?
habe ich jetzt
Ist
nicht,
alles
will ich
weg.
eigentlich auch nicht
Das will
haben.
man nicht, ne?
Also denke ich, ich habe auch schon so viel, weil du so also viele Sachen ja fragst, ist eh klar, so
Ja.
vieles versucht zu vergessen oder schon vergessen, eben wie
Ja.
auch dieses Buch da anfangs.
Ja,
Ich weiß wirklich
ja.
jetzt gar nicht mehr, um was es da genau geht. Ja.
Was ist denn das so als Faszinierende am Okkulten? Was zieht die Leute da rein? Jetzt mal ganz allgemein gesprochen. Was meinst du?
Ja, wahrscheinlich ist man schon stolz, dass man irgendwas kann, was man eigentlich nicht kann.
Also eine höhere Ebene erreichen.
Ja, wahrscheinlich ist man schon, boah, jetzt spüre ich, das spüren die anderen nicht, ich bin so toll. Ja, aber man kann doch den Leuten vielleicht helfen, das wollte ich schon. Ja? Oder auch mal vorerst natürlich, dass ich mich da selber raus. Aber immer wieder fangen die an, ah, und du musst, und jetzt, was ich jetzt lese, die höheren Energien sind da und da.
Also da werden schon Fallen ausgelegt, die den
Ja.
Stolz des Menschen ansprechen.
Ja,
Aber
also.
letztendlich, du hast es ja schnell durchgeblickt. Du warst ja immer auf der Suche nach Wahrheit.
Ja, aber leider halt, doch habe ich 10 Jahre gebraucht, dass ich
Ja.
da dann wirklich effektiv Hilfe erhalten habe. Oder sogar noch länger, dann, wenn man
Ja.
jetzt das mit dem adventistischen Status.
Ja. Hast du jetzt gefunden, was du immer gesucht hast?
Ja.
Was gibt dir
Ja.
das Christentum, was dir das Okkulte nicht geben konnte?
Diese Ruhe, ich bin zwar so ein Springginkerl, halt ein sehr, wie soll ich sagen, ein lebendiger Mensch, ja. Ja. Das bin ich noch immer, ja. Aber es ist, mein Leben ordnet sich, also es kommt alles so in die Bahnen, es auch mein Berufsleben und was Gott für Wunder tut. Und ich habe jetzt wieder erst im Jänner auf Urlaub ein Wunder erlebt, wo ich mir denke, Frau Vater, Entschuldigung, dass ich es jetzt erst wirklich begriffen habe, du existierst wirklich, aber das kannst nur du. Und das ist einfach wow. Also ich kann es nur jedem empfehlen, dass er Jesus annimmt und aus diesen okkultistischen Feldern da rausgeht. Ja. Leider sieht nicht jeder Dämonen oder kriegt sie nicht immer mit, ja. Aber ja, das ist.
Aber das Wirkliche, den Frieden, die Hoffnung, die richtige Freude, die kann man eigentlich nur bekommen, wenn man sein Ich in den Staub legt und sich an diese Macht, die göttliche Macht klammert.
Das ist zwar natürlich nicht so easy, weil man das ja natürlich anders gelernt hat.
Ja.
Aber und wenn was ist, wird gebetet und wer hinter einem steht, also jetzt natürlich Gott, aber auch die Geschwister, die für einen beten und sofort da sind und
du hast jetzt einen Vater gefunden, zu dem du kommen kannst.
Das ist auch
cool. Geborgenheit, ne?
Ja.
Und auch Richtung für dein Leben, oder?
Natürlich,
absolut. Ja. Ist das nicht herrlich?
Das ist sehr herrlich, ja. Da bin ich echt froh. Ja. Deswegen sage ich, ich kann es nur allen empfehlen, dass sie sich zu Jesus wenden und hoffentlich diesen Weg begreifen. Und auch in meinem Umfeld versuche ich halt, den Menschen wirklich da aufzuklären und was sie da tun. Und es meint nicht jeder böse. Es gibt natürlich die, die es wirklich böse meinen. Ja. Aber die meisten wollen helfen, aber sie sind halt auf der falschen Spur.
So wie es dir ging. Du wolltest auch immer nur helfen und warst dann auf der falschen Spur. Aber du bist rausgekommen, das freut mich. Ich danke dir auch, dass du so offen über deine Geschichte mit uns geredet hast. Ja, du hast immer Wahrheit gesucht, du hast Lügen verachtet. Und die Wahrheit, die hat dich dann auch frei gemacht. Das steht ja auch in Johannes 8, 32. Dass die Wahrheit einen frei macht. Und in Johannes 8, 36 steht, wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Und wenn man frei ist, dann darf man die Erfahrung machen, die in Römer 15, Vers 13 geschildert wird. Dort steht, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das durfte Edith erfahren. Liebe Zuschauer, wenn auch Sie wahre Freiheit finden möchten, dann ist der Weg zu Jesus immer offen für Sie. Sprechen Sie mit ihm im Gebet und lernen Sie ihn kennen durch sein Wort und leben Sie mit ihm. Weitere interessante Geschichten finden Sie in unserer Mediathek auf das Wort TV oder in unserem YouTube-Kanal. Liebe Zuschauer, danke, dass Sie bei uns waren. Danke, dass Sie dieses Gespräch mitverfolgt haben. Gottes Segen Ihnen, alles Gute. Und auch dir, liebe Edith, danke für das Gespräch.
Ja, danke auch. Tschüss.